Von digitalen Technologien erhofft man sich ja gerade eine große Unterstützung in der Eindämmung des Coronavirus. Und wir sehen es grundsätzlich durchaus so, dass digitale Technologien auch ihren Beitrag leisten können. Wir sind aber einmal skeptisch, was die teils sehr großen Versprechungen angeht, die man sich da macht in Bezug auf so eine Tracing-App, was sie speziell leisten kann letzten Endes in diesem allgemeingesellschaftlichen Kampf gegen das Virus. Und wir warnen zumindest in Teilen davor, dass wir international sehr viele Apps sehen, die letzten Endes Mindestanforderungen an Datenschutz, an Freiwilligkeit, an die Transparenz, was den Code angeht, was die Bedingungen angeht, letzten Endes nicht erfüllt.
Wo ist denn nun der Zusammenhang zwischen solchen Tracing-Apps und der Pressefreiheit?
Wir beobachten natürlich auch die schnelle Entwicklung neuer digitaler Technologien jetzt in der Corona-Krise. Konkret machen wir uns in Teilen Sorgen darum, dass einige Corona-Apps, die haben ja sehr verschiedene Ausführungen international, durchaus für den Quellenschutz zum Beispiel problematisch sein könnten. Einmal gibt es da ja die Tracing-Apps und aber auch sogenannte Tracking-Apps, die also auch Standortdaten beispielsweise eben auch von Journalistinnen und Journalisten aufzeichnen könnten. Und da machen wir uns bei den Tracking-Apps durchaus drum Sorgen, dass letzten Endes ja jedes Bewegungsprofil eines Medienschaffenden nachverfolgbar wird für den Staat und für, ja, mögliche Übeltäter, die sich da Informationen erhoffen, wer sich wann mit wem getroffen hat. Bei den Tracing-Apps wird dieses Problem ja in Teilen durchaus schon mitgedacht. Man muss aber sagen, dass auch diese Bluetooth-Technologie nicht hundertprozentig sicher ist. Man weiß, dass es über die letzten Jahre immer wieder Sicherheitslücken gegeben hat im Zusammenhang mit Bluetooth, dass sich Menschen also relativ leicht in Telefone anderer einhacken können, wenn Bluetooth aktiviert ist. Und in diesem Kontext wurde ja auch viel beispielsweise über diese zentrale Variante nachgedacht, in der sowohl Staaten als auch Unternehmen schlimmstenfalls Zugriff zu einem Kontaktregister von Personen kriegen könnten und beispielsweise bei Journalisten letzten Endes nachverfolgen könnten, mit wem sie sich getroffen haben. Und das halten wir durchaus für eine Gefahr für die Pressefreiheit.
Sie prangern auch sonstige Veröffentlichungsverbote und Zensur zum Thema Corona an. In verschiedenen Ländern wurden Medien angewiesen, nur offizielle Informationen vom Staat zu veröffentlichen. So zum Beispiel in Armenien habe ich gelesen. Was ist denn das Gefährliche daran?
Gerade in der Krise sind unabhängige Informationen ja wichtiger denn je. Wir sehen aber international, dass viele Staaten versuchen, den Informationsfluss strikt zu kontrollieren, die betroffenen Zahlen beispielsweise gezielt niedriger darzustellen, als sie sind und sich so als Staat effizienter darzustellen im Kampf gegen die Corona-Krise. Und ja, da sind unabhängige Informationen gefragter denn je. Wir sehen aber Repressalien in vielen Staaten gegen Journalisten oder auch Bürgerjournalisten oder wie in China geschehen, beispielsweise auch gegen Ärzte, die als Whistleblower Informationen darüber verbreiten, was die reale Lage ist und wie der Staat konkret in dieser Krise agiert.
Was passiert denn mit Journalistinnen, Bloggern und Reportern, die sich eben nicht an die jeweiligen Vorgaben halten? Also die etwas veröffentlichen, das sie selbstständig recherchiert haben?
Also in vielen Staaten sehen wir im Moment, dass Journalisten beispielsweise online beschuldigt werden, Fake News zu verbreiten, dass sie gezielt Drohungen kriegen, ob von staatlicher Seite oder Mitbürgern. Wir sehen aber auch schlimmstenfalls, wie beispielsweise in China, dass Menschen willkürlich verhaftet werden und ihr Verbleib eigentlich nicht bekannt und nicht gesichert ist. Das prangern wir gezielt an und versuchen uns als Reporter ohne Grenzen sowohl für Journalistinnen und Journalisten als auch eben Bürgerjournalisten und natürlich auch Whistleblower wie Ärzte einzusetzen, dass sie keine Repressalien dafür erleben, dass sie letzten Endes die Wahrheit über diese schwierige Situation verbreiten.
Gehen wir nochmals zurück zu der digitalen Überwachung. Die Corona-Krise beschleunigt die Entwicklung digitaler Technologien und so auch die Verfolgung und Kontrolle von Kontakten und Bewegungsströmen. Auch der öffentliche Raum wird viel stärker überwacht, in Bern etwa mit Drohnen über öffentlichen Parken. Da sieht man ja nicht nur, wer hat wen angesteckt, sondern eben viel mehr. Wer hat Interesse an solchen Informationen?
Naja, wir wissen, dass solche digitalen Maßnahmen, die in Krisen geschaffen werden, oft letzten Endes für die Staaten spannend sind. Dass natürlich auch letzten Endes beispielsweise Sicherheitsbehörden Zugriff auf Daten bekommen, die scheinbar erst einmal beispielsweise nur Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Deswegen fordern wir da ganz klare Sunset Clauses. Das heißt, es muss klar sein, wofür die Daten genommen werden, wofür sie letzten Endes analysiert werden und wann sie auch wieder gelöscht werden. Und es muss eben auch ganz klare Maßnahmen dagegen geben, dass private Unternehmen oder auch staatliche Behörden, die mit der Gesundheitskrise, die wir gerade erleben, nichts zu tun haben, dass die da keinen Zugriff erhalten.
In Deutschland entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag, dass die Massenüberwachung im Internet verfassungswidrig sei. Reporter ohne Grenzen betrachtet das Urteil als Meilenstein für die Pressefreiheit. Können Sie das für uns einordnen?
Als Reporter ohne Grenzen freuen wir uns sehr über dieses Urteil, denn es erkennt an, dass diese massenhafte und doch recht willkürliche Überwachung von Ausländern, insbesondere auch von Journalisten, die natürlich teils für die Nachrichtendienste spannende Informationen teilen und mit Quellen im Kontakt sind, die vielleicht Informationen bereithalten, die für Nachrichtendienste relevant sein könnten, aber eben für die vertrauliche Kommunikation allein gedacht sind, dass das eingehegt wurde. Wir glauben durchaus, dass es keine gefährliche Einschränkung darstellt, wie es jetzt teils von den Kritikern suggeriert wird, sondern dass diese Grundrechtsstärkung einen ganz wichtigen Beitrag leistet, sowohl für die deutschen Behörden, als auch, dass eben international diese willkürliche und massenhafte Überwachung eingehegt wird.
Wie schätzen Sie denn nun den Einfluss von diesem Urteil auf die aktuelle Entwicklung von der Verbreitung der Tracing-App-Überwachung in Deutschland ein? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich glaube schon, dass dieses Urteil ein sehr wichtiges Signal sendet, gerade in diesen Zeiten, in denen Menschen sehr bereitwillig ihre Daten teilen, um zur besseren Gesundheitsversorgung beizutragen. Das ist ja grundsätzlich auch richtig, dass wir hier eine Grundrechtsabwägung vollziehen und dass wir sagen, im Zweifelsfall können wir kleine Einbußen an Privatsphäre akzeptieren, wenn es unser Recht auf Gesundheit beispielsweise stärkt. Dass man aber Menschen dafür sensibilisiert, dass sie ein Recht auf Privatsphäre haben und dass es nicht die Normalität sein kann, dass Staaten massenhaft private Kommunikationen abhören und mitschneiden, das ist ganz essentiell. Und da sehe ich durchaus den Link zwischen diesem aktuellen Urteil, das sich natürlich auf Nachrichtendienste bezieht, und der Diskussion beispielsweise um Tracing-Apps.